Beim letzten Mal, als sich unser neu gegründeter Kreis für Teenager, sogenannte Time Out, traf, kamen wir ins Gespräch über den Karfreitag. Es ging dann auch kurz darum, dass vom Gesetzgeber aus ja am Karfreitag keine rauschenden Feste stattfinden sollen. Streitet man sich ja in unserer Gesellschaft jetzt drüber, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist. Ich dachte darüber nach, wie ich das jetzt so erkläre und wie wir das auch so wieder einfangen, dass jetzt das nicht irgendwo anders hinführt. Da sagte plötzlich einer der Jungs aus meiner Fußballmannschaft, der auch öfter schon bei den Schatzsuchern mitgemacht hatte, da ist doch Jesus gestorben. Das ist ja auch traurig. War schon interessant, dass dieser Junge den Karfreitag mit dem Tod von Jesus verknüpfen konnte, ist in unserer Gesellschaft ja nun bei weitem nicht selbstverständlich. Ich konnte das dann aufnehmen und habe dann weitergeführt, dass aber ja auch das ein Grund ist, sich zu freuen bei allem Erschrecken. Denn im Tod von Jesus wird ja deutlich, wie Gott uns liebt. Für uns klingt das ja wohl selbstverständlich. Man ahnt ja manchmal gar nicht, wie es für andere Menschen dann klingt. Frega Thun hat es schon aufgenommen. Vielen Dank. Was soll denn daran Schönes sein? Wie soll denn darin, dass Jesus stirbt, Gottes Liebe zum Ausdruck kommen? Aber vielleicht ist das nicht nur für andere seltsam oder uns schon viel zu selbstverständlich geworden, dass es uns eigentlich kaum noch bewegt. Es ist ja deshalb Feiertag heute, weil wir Zeit haben sollen, Gottes Handeln auf uns wirken zu lassen. Da habe ich mich gerade gestern mit einem meiner Jungs drüber gestritten. Warum wir eigentlich frei haben? Weil es ihm zu früh ist, morgens um 10 schon Gottesdienst zu haben. Ein Feiertag ist eben nicht der Tag, noch Dinge zu erledigen, die wir sonst nicht geschafft haben. Am Karfreitag vor etwa 1990 Jahren wurde etwas für uns geschafft, wozu wir gar nicht in der Lage sind. Unser Thema heute deshalb, es ist vollbracht. Für heute ist der Bericht aus dem Johannesevangelium vorgesehen. Die Schreiber der Evangelien berichten ja alle mit einem bestimmten Ziel ihre Dinge, die sie von Jesus erzählen. Bei Johannes findet man wieder besondere Sachen. Wir lesen einmal Johannes Evangelium Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete er, damit ist der Statthalter Pilatus gemeint, ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber. Und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Das ist ja diese Schrift, die oft mit Inri abgekürzt wird, was ja nur die lateinische Version ist. Jesus von Nazareth, Rex, Judäum. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Das waren die üblichen Weltsprachen damals. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock, das Untergewand. Der war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Den hatte man bei einer Kreuzigung wohl immer dabei. So ein preiswertes Getränk, das den Durst besser stillte als nur Wasser. Sie überfüllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. In drei Abschnitten gucken wir uns an, mit welcher Botschaft uns heute besonders Johannes und damit letztlich ja Gott im Herzen erreichen möchte. Es ist vollbracht. Erstens, alles war. Zweitens, alles gewollt. Drittens, alles für dich. Alles war. Es wird ja gemeinhin behauptet, die Berichte der Evangelien seien nicht so besonders zuverlässig. Das kann man aus einer Entfernung von 1800 Jahren, als das dann mal anfing, oder vielleicht auch 1700, kann man das ja ganz schnell mal sagen und es widerspricht einem vielleicht auch so schnell niemand. Wenn man sich allerdings anguckt, mit welchen Details sich die Schreiber der Evangelien beschäftigen, dass sie historisch bekannte Personen anführen und detailliert Abläufe schildern, die genauso auch nicht nur woanders zu finden sind, sondern ja gar nicht hätten geschildert werden müssen, deutet doch schon recht darauf hin, dass sie nicht nur Liebe zum Detail hatten, sondern auch etwas Wahres schildern wollten. Der Verurteilte musste den Querbalken selbst schleppen. Für den Rest des Kreuzes, den senkrechten Balken, sorgte dann das römische Hinrichtungskommando, rammte ihn dann auch in den Boden. Und nun geht Jesus mit diesem Balken auf dem Nacken aus der Stadt. Das hört sich für uns ganz belanglos an, vielleicht, na, war halt so üblich. Der König der Juden muss aus der Stadt des großen Königs hinausgehen. Das ist für jüdische Ohren schon besonders. Aus Jerusalem muss er raus. Das hatte der bis dahin größte König auch schon erlebt. Ja, die Seinen wollten ihn nicht aufnehmen, hatte Johannes schon im Kapitel 1 seines Evangeliums geschrieben. Die Juden wollen ihn eben nicht als ihren König. Und sie sind ja nur stellvertretend für den Rest der Menschheit. Zutiefst wird hier die Geschichte Gottes mit uns Menschen aufgenommen und abgebildet. Die Kreuzigung an sich, die man an anderen Stellen auch ausgeführt finden kann, allerdings nicht im Neuen Testament, wo sie geschieht, wird hier nur kurz erwähnt. Als ein Geschehen, das jetzt stattfand, aber um dessen Ausschmückung es hier nicht geht. Die Qualen und Schmerzen werden ja dadurch nun angedeutet, dass der Gekreuzigte Durst bekommt und einen betäubenden Trank erhält. Es lohnt sich, die beiden Psalmen, die jetzt zitiert werden, mal nochmal in Ruhe heute zu lesen. Vielleicht auch heute und morgen. Psalm 22 und Psalm 69. Da wird nämlich die Qual geschildert, die das bedeutete, an so einem Pfahl am Erstickungstod nachher zu sterben. Jesus wird mitten zwischen zwei Verbrechern hingerichtet, an einem Kreuz, das für einen anderen Verbrecher vorgesehen war. Nun erwähnt Johannes das gar nicht, aber da klingelt das Buch des Propheten Jesaja in den Ohren, 53. Er ist zu den Verbrechern gerechnet worden. Der Statthalter Pilatus, in diesem Fall auch nochmal wieder eine Hauptperson, mindestens in dem Teil, den wir jetzt betrachten, hatte Jesus ja selber vorher verhört. Manfred Mefs hat kürzlich darüber gepredigt. Jesus hatte immer nur bestimmte Dinge geantwortet, sehr geheimnisvoll und doch so, dass Pilatus ins Schwitzen kam und merkte, Mensch, ich habe es hier mit irgendeinem König zu tun, mit irgendeinem wenigstens ganz besonderen Menschen. Und dann kam auch noch, das wird anderswo berichtet, seine Frau zu ihm und sagte, Mensch, mach bloß nichts mit dem, ich habe da ganz schlimme Träume gehabt heute Nacht. Und er wollte ihn so gerne freilassen. Hat er auch schon den anderen, Mensch, welchen von den beiden, und man wird ja wohl kaum einen Mörder da irgendwie jetzt freilassen wollen. Doch, wollte das Volk. Und Pilatus war aus Menschenfurcht und aus Furcht um den Verlust seiner Macht, so wie es in unserem Leben immer ist. Ja, wir wägen immer ab, wo habe ich den größten Gewinn? Und jetzt musste er abwägen. Hier der Boss zu bleiben, ist der Gewinn größer, als jetzt ehrlich zu sein. Dann hatte er ihnen nachgegeben. Sie haben ihn sozusagen gezwungen. Aber mit dieser Aufschrift hat er ihnen doch noch einen mitgegeben. Vielleicht auch, wir kriegen nie eine Erklärung, vielleicht auch doch seine eigene Überzeugung noch deutlich gemacht, die er gewonnen hat in seinem Verhör. Könnte auch sein. Jesus, der Nazarener, was ja heißen soll, der stammt aus Nazareth, aber wörtlich steht da der Nazarener, der König der Juden, des Volkes Gottes also. Es wäre in den ersten Jahren danach sehr leicht gewesen, diese Berichte, die uns da die Evangelienschreiber vorführen, als Erfindung darzustellen. Nein, es ist eben alles wahr. Dafür berichten sie auch sehr übereinstimmend, obwohl sie andere Dinge auch in den Blick nehmen. Aber sogar das ist wahr, was Pilatus hier schrieb, nämlich dass der König der Juden hingerichtet wurde. Das Volk der Juden hatte Gott ja erwählt, um dadurch die Welt zu retten, sich ihr mitzuteilen, ihr zu offenbaren, wie furchtbar es ist, Gott zu misstrauen, also Sünde an sich zu haben und sie in die Gemeinschaft mit sich zu ziehen. Und sie haben jetzt den ihnen von Gott gegebenen König abgelehnt und mit ihm Gott selbst. Wir Menschen wollen Gott ja so gerne aus unserem Leben raushalten. Selbst dann noch, wenn wir ihn ständig im Munde führen. Man kann herzzerreißend von Gott reden. Man kann anderen hervorragend Zitate liefern. Mensch, der Herr ist mit dir und so weiter. Und doch Gott selbst überhaupt nicht ernst nehmen. Das geht. Nicht nur bei den Juden. Das geht auch heute. Deutlich wird es daran, dass wir Menschen letztlich ihn aus der Welt schaffen und seinen Sohn töten. Die Juden haben natürlich etwas gegen diese Aufschrift, dass das ihr König sein soll. Aber Pilatus bleibt dabei. Und es steht auch noch in allen Weltsprachen dort. Also Hebräisch war ja keine Weltsprache, aber eben die Sprache der Juden, die sollten es ja auch lesen können. Aber Lateinisch war die Sprache des Römischen Reiches und Griechisch war längst vorher so verbreitet, wie heute vielleicht das Englisch, auch mit dem entsprechenden Kauderwelsch, das in jedem Land gesprochen wird, dass alle verstehen konnten, worum es hier geht. Es sollten ja auch alle verstehen, denn es ging hier um alle. Natürlich will Pilatus die Juden vermutlich auch demütigen mit seiner Inschrift. Ja, wo sie ihn doch jetzt im Prozess vorgeführt haben, kriegen sie noch einen. Klar. Und doch wird hier in all den geschichtlichen und menschlichen Geschehnissen und Tragödien, die sich abspielen, eines deutlich. alles wahr. Es stirbt hier der König der Juden. Und so wurde nämlich der Messias, der Retter genannt. Der stirbt hier. Der Retter der ganzen Welt. Und Gott lässt es geschehen. Und nicht nur das, sondern als zweites ist das, was hier geschieht, auch alles gewollt. Üblicherweise fielen den Soldaten die Kleider des Verurteilten zu. Dass sie dann darum würfeln, war eben eine übliche Handlung. Will man sich jetzt bei so einer Hinrichtung auch noch darum streiten oder sich darum beulen oder wer das da auch alles kriegt? Seltsam ist nur, dass davon ein König wusste, der 1000 Jahre vorher gelebt hat. Wo es diese Praxis noch gar nicht gab, weil es noch gar keine römische Besatzungsmacht gab. Da war Israel noch ein sehr mächtiges Land, als der König David, der diese Psalmen, aus denen zitiert wird, aufgeschrieben hat, als der lebte. Und der schreibt davon, dass sie seine Kleider unter sich teilten und um sein Gewand das Los geworfen haben. Ja, rein geschichtlich menschlich ergibt sich das, Mensch, wir haben hier ein Gewand, was soll jetzt jeder mit einem Viertel davon? Ja, dann macht man eben eine diplomatische Lösung. Klar, ist ja super. Jeder kann zufrieden sein, jeder hat 25% Chance. Aber es steht schon in der Heiligen Schrift. Es wird also schon angekündigt, wie der Messias, der Retter der Welt, sterben wird. Nämlich durch eine in der damaligen Welt übliche, und zwar die furchtbarste Hinrichtungsmethode. Dass mich dürstet, ich habe Durst, aus Psalm 69 geht in dieselbe Richtung. Denn Durst war tatsächlich mit dem Todeskampf am Kreuz verbunden. Auch Schmerzen, sodass man eben so einen schmerzlindernden Trank auch verabreichte. Es gebe noch in anderen Texten weitere Hinweise. Aber schon diese zeigen, der König der Juden, der Retter der Welt, stirbt nicht zufällig. Es hat sich eben so ereignet. Nein. Gott passiert hier auch kein Unfall, wie immer wieder behauptet wird. Es ist alles Absicht. Alles gewollt. Deshalb wurde es ja auch angekündigt, damit wir es wenigstens im Nachhinein verstehen und deuten können. Bei aller menschlichen Schuld und gerade deshalb steckt Gott hinter allem, was hier mit Jesus passiert, für seine Menschen. Dass das Untergewand in einem Stück war, ist im jüdischen Denken, und man kann davon ausgehen, dass das hier nicht umsonst berichtet wird, auch noch ein Hinweis, denn ein Gewand ohne Naht hatten die Hohenpriester bei den Juden. Alles gewollt. Hier wird also nicht nur ein Gerichtsurteil von Menschen vollzogen, sondern Gott vollzieht hier das Gericht über uns Menschen. Das wird eben als drittes auch deutlich. Und jetzt muss man ja mal einen Moment Pause machen. Da stirbt einer einen Tod. Er schiebt sich mit einem Nagel in den Füßen immer wieder hoch, um dann vor Entkräftung und Schmerzen wieder zusammenzusacken. Aber um atmen zu können, muss er wieder hoch und so weiter. Man muss das gar nicht ausführen, es wird hier gar nicht ausgeführt. Aber ich sage das einmal kurz, damit einmal klar wird, was hier jetzt eigentlich passiert. Jetzt fängt Jesus an, mit seiner Mutter und mit seinem vielleicht sogar engsten Freund zu sprechen und sich darum zu kümmern, was mit seiner Mutter wird. Warum er jetzt nicht das seinen Brüdern sagt, wissen wir nicht. Aber er kümmert sich noch im Sterben um die Menschen. Für die stirbt er ja auch. Aber man darf das ruhig mal wahrnehmen, was hier los ist. Er hat nichts anderes im Sinn, als sich darum zu kümmern, dass die alle zurechtkommen. Ich hätte mir auch andere Sorgen vorstellen können in dem Moment. Andere Dinge, die einen beschäftigen. In so einem Todeskampf. Noch dazu ungerecht. Ich hätte überlegt, steigst nicht doch runter? Könntest du ja. Nein. Er hat seine geliebten Menschen im Auge, auch in der Todesstunde. Den Einzelnen, auch dich. Alles für dich. Und da hängt Jesus am Kreuz. An dem Tag, an dem im Tempel unzählige Passahlämmer geschlachtet werden. Vielleicht sogar zur selben Zeit. Und dann wird Gott mit dem Psalmen 113 bis 118 mit dem großen Lobgesang gepriesen. Das lief im Tempel. Und Jesus stirbt. Hysop ist vermutlich auch nicht zufällig erwähnt, wurde zur Reinigung verwendet und eben bei diesem Passafest. Um damit nämlich, das war ja das Datum der Geschichte Israels, als sie aus Ägypten gerettet wurden, wurde in der letzten Nacht ein federloses Lamm geschlachtet und das Blut mit Hysop an die Türpfosten geschmiert. Damit der Todesengel, der die Ägypter schlagen sollte, um sie dazu zu bringen, das Volk endlich gehen zu lassen, an diesem Haus vorübergeht, weil deutlich wird, diese Familie gehört Gott. Johannes schildert auch auf diese Weise Jesus als das Passahlamm schlechthin, durch das wir gerettet werden. Das war schon am Anfang, das hat er schon von Johannes dem Täufer gelernt. Kapitel 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und am Ende des Lebens von Jesus geht Johannes genau darauf deutlich ein. Gleich nach unseren Versen, ich habe die nur weggelassen, weil sonst der Text einfach viel zu lang wird, wird berichtet, dass sie ausgerechnet bei Jesus nicht die Beine gebrochen haben, wo sie das sonst bei allen Gekreuzigten tun. Denn das Lamm musste ja federlos sein. Sie haben ihn so abgenommen. Jesus trägt die Sünde, die Schuld der Welt. Und dann ruft er, es ist vollbracht. Wie bitte? Habe ich was im Ohr? Du bist gescheitert. Du stirbst. Das hätte nicht passieren dürfen. Alles ist vorbei. Du bist geschafft. Und wir schaffen jetzt auch nichts mehr. So muss das ja für seine Jünger gewesen sein. Die Juden könnten vielleicht gedacht haben, es ist vollbracht, endlich sind wir ihn los. Allerdings, es war das Gegenteil der Fall. Das wussten sie nur noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Man könnte übersetzen auch, nicht nur es ist vollbracht, sondern es ist beendet. Es ist ausgeführt. Es ist ans Ziel gelangt. Es ist bezahlt. Seine Qual ist beendet. Jetzt hat er es geschafft. Der Zeitpunkt des Todes ist gekommen. Er hat es geschafft, das Leiden der Welt auf sich zu nehmen, die Sünde zu tragen, der ganzen Welt, an sich auszuhalten und mit in den Tod zu nehmen, damit wir davon frei werden. Eben auch nicht nur von der Schuld, sondern von dem Misstrauen gegen Gott werden wir frei. Er hat den Auftrag, den Willen des Vaters ausgeführt, sein Leben für seine Menschen zu geben. Gottes Heilsplan ist jetzt zum Ziel gebracht. Und er ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist vollendet. An Jesus ergeht das Gericht über die Welt. Gott vollzieht es und trägt es selbst. Er ist dabei vollkommen ernst zu nehmen. Er hat uns gesagt, wie unser Leben gelingt. Nur im Vertrauen auf ihn und im Gehorsam gegen seine Gebote. Wer Gottes Gebote missachtet, schadet immer anderen Menschen und sich selbst. Immer. Das wird an Jesus deutlich. Gott zu missachten führt zum Tod. Immer. Darin ist Gott ernst zu nehmen. Gleichzeitig hält er an uns Menschen fest. Zieht das Urteil auf sich. Gottes Sohn stirbt für uns Menschen, weil er uns unbedingt bei sich haben will. koste es ihm, was es wolle. Auch darin ist er ganz und gar ernst zu nehmen. Wir wollen uns Gott vom Leibe halten und Jesus trägt es und kommt uns dadurch gerade nahe. Anstatt unsere Vollkommenheit zu fordern, schenkt er sie uns. Anstatt von uns zu fordern, dass wir ihn lieben, beschenkt er uns mit seiner Liebe. Uneingeschränkt und ohne Vorbedingungen, aber sehr folgenreich. Alles für dich. Wer das glaubt, wird ein anderer Mensch. Darauf zielt das Rettungshandeln Gottes eigentlich. Nicht nur, dass er uns unsere Schuld vergeben will und sie deshalb jetzt an diesem Punkt der Weltgeschichte aus der Welt schafft. Am Ziel ist seine Liebe, wenn wir ihm vertrauen und unser Leben aus seiner Hand nehmen und in seine Hand legen. Wenn Gott uns retten will, dann hält ihn niemand auf. Das wird deutlich. Nicht mal der, der ihn umbringt. Und du bist ihm so wichtig, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und weißt du, übermorgen gucken wir auf Ostern. Als der Lebendige wird er sich auch um alles kümmern, was du sonst noch im Leben brauchst. Wenn er schon alles getan hat für dich, was überhaupt getan werden musste. Es ist vollbracht. Du musst nicht mehr schaffen, dass Gott dich liebt. Er liebt dich von Ewigkeit her. Deshalb hat er alles vollbracht, was für dich nötig ist. Nun kannst du seinen Worten folgen und ihn so im täglichen Leben vollbringen lassen, was er dir und anderen schenken will. Als er rief, es ist vollbracht, da hat er auch an dich gedacht.